Outside is Free, der Podcast über kleine und große Abenteuer.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Outside is Free, eurem Podcast zum Thema Outdoor. Heute wieder am Start mit mir Gerald in Köln. Du warst unterwegs, Gerald, ne?
Ich bin wieder zurück in Köln, habe ein paar Tage in den Bergen verbracht. Ja, nicht das große Abenteuer erlebt, aber vielleicht eins der kleinen Abenteuer. War am Wochenende auf der Zugspitze, auch nicht zum ersten Mal und ja, auch nicht alleine unterwegs mit vielen anderen 100 wanderbegeisterten Menschen, die das schöne Wetter noch genutzt haben.
War das eine geführte Tour oder?
Nee, das war einer so der Hauptwege auf die Zugspitze und das war einfach nur ein nettes Event mit Freunden. Da ging es mehr ums, ja, sag ich mal, Wetter genießen und vielleicht noch ein Bier in Garmisch trinken, als um, sag ich mal, das große Abenteuer dahinter.
Okay. Ich war am gleichen Wochenende in der Schweiz unterwegs. Da gab es das Gravel-Rennen Gravel Epic. Das ist ein Kooperationspartner vom Radclub. Schon seit letztem Jahr, da ist nur leider alles ausgefallen. Und dieses Jahr fand jetzt endlich das Auftaktrennen von Gravel Epic statt in der Schweiz, in der französischen Schweiz. Ein Etappenrennen, zwei kleine Etappen. Das heißt klein, das hat schon gereicht eigentlich. In der Nähe von Mont Blanc und ja, es waren wirklich sehr, sehr schöne Strecken. Mal schauen, wie das weitergeht. Ja, heute widmen wir uns etwas allgemeiner dem Thema Outdoor. Dem Trend natürlich, dass immer mehr Menschen draußen sein wollen, in der Natur, speziell heute am Berg, auf Skitouren, beim Klettern. Unser Gesprächspartner ist heute Martin Stolzenberger, einer der beiden Chefs von Bergzeit. Wenn ihr regelmäßig den Podcast hört, dann kennt ihr Bergzeit schon. Bergzeit ist ein großer Webshop rund ums Thema Outdoor, speziell Bergsport, mit vielen Angeboten zu den Themen Sportklettern, Outdoor-Trekking, Freeriden oder auch Skitouren. Und Bergzeit hat daneben aber auch ein breites Fahrradzubehörsortiment. Und das wisst ihr sicherlich, Bergzeit ist ein Partner des Radclubs. Wenn ihr also neu Mitglied werdet im Radclub, erhaltet ihr einen Einkaufsgutschein von Bergzeit und macht euch dann auch vertraut mit dem Sortiment von Bergzeit. Gemeinsam bieten wir auch immer mal wieder Webinare an zum Thema Gravelbiking. Da gab es auch einen Vortrag schon von Bergzeit und demnächst zum Thema Bikepacking wieder ein Webinar. Herzlich willkommen, Martin.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
So, und wir starten wie immer mit den Shortcuts und Gerald.
Ja, herzliches Hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich habe mal wieder die Ehre, die Shortcuts hier abzuarbeiten. Ja, wie immer würden wir unsere Gäste bitten, da vielleicht einfach kurz und knapp drauf zu antworten. Wie viel Zeit hast du konkret letzte Woche draußen verbracht? Outdoor, mit jeglichen Outdoor-Aktivitäten?
Wahrscheinlich 3 bis 4 Stunden und wahrscheinlich für meine Verhältnisse ein bisschen zu wenig, weil ich war die Woche vorher im Urlaub und hatte deswegen einiges zum Aufarbeiten.
Geht uns vielen ähnlich, ja. Euer exotischstes Produkt im Sortiment?
Ist definitiv der Biffy Bag, die Toilette für unterwegs.
Der größte Umsatzbringer im Sortiment?
Das Merino T-Shirt.
Dein schönstes kleines Abenteuer?
Mein schönstes kleines Abenteuer ist, wenn ich nach der Arbeit noch auf meinen Hausberg gehe.
Ja, gegenteilig dazu, dein schönstes, größtes Abenteuer.
Oh, das ist schwierig. Das ist in der Tat schwierig. Ich glaube, mein schönstes, größtes Abenteuer war die Überschreitung der Meige, einem Berg in der Dauphiné mit Biwak am Gipfel und durchaus anspruchsvollem Wetter dann am nächsten Tag, um die Überschreitung zu machen. Mit Nebel, Schnee, Abseilen, Weg finden und so weiter. Über hat dann doch 3 Tage gedauert. Und das war mein größtes Abenteuer, glaube ich.
Ja, vielleicht ganz passend dazu die nächste Frage. Der schönste Moment am Berg, der war es dann wahrscheinlich nicht.
Ja, hinterher. Hinterher ist das wahrscheinlich der schönste Moment gewesen. Glaube tatsächlich, der Durchstieg von der westlichen Zinne, von den 3 Zinnen, die westliche Zinne. Das war, glaube ich, tatsächlich einer meiner schönsten Momente am Berg.
Du bist, hast du uns vorher verraten, doch auch ja, sehr radsportaffin oder radaffin. Dein schönster Moment auf dem Rad?
Der schönste Moment auf dem Rad ist tatsächlich, glaube ich, auch habe ich nämlich ziemlich häufig auf meinem Home Trail, wo ich jeden Stein kenne. und entsprechend schnell und gut fahren kann. Und das macht, das ist dann, würde ich sagen, mein schönster Moment.
Martin, ich habe dich eingangs schon vorgestellt, du bist einer von zwei Chefs von Bergzeit. Vielleicht gucken wir uns kurz mal die Historie von Bergzeit an. 1999 gegründet. Wie ging es denn damals vor deiner Zeit los mit Bergzeit?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil Bergzeit ist gar nicht als Shop oder als Händler gegründet worden, sondern eigentlich als Tourenportal. 99 war das damals und das war Klaus Lehner, der Gründer von Bergzeit. Der kommt eigentlich eher aus dem Tech-Bereich und hat so hobbymäßig angefangen, seine Wandertouren online zu stellen, Wander- und Bergtouren online zu stellen, also Tourenbeschreibungen. Und anfangs war das eben nur Text und so ein bisschen später sind dann so die ersten GPS-Geräte aufgekommen und er hat angefangen, die GPS-Tracks auch online zu stellen. Damals, ja, das ist 99 war das schon, doch schon ganz schön länger her, war das eigentlich ein Novum zu der damaligen Zeit und dann, ja, mit diesen ersten GPS-Tracks kamen eben die ersten GPS-Geräte und er hat angefangen, diese GPS-Geräte zu verkaufen. Und das war dann eigentlich der Startpunkt für den Shop und das wurde dann immer mehr und mehr. Also kamen dann eben die Uhren mit dazu, die GPS-Uhren und Sportuhren und irgendwann dann eben Wander-, Bergsport-, Kletter-, Campingartikel. Und das war immer noch bei ihm zu Hause unterm Dachboden. Und irgendwann hat das seiner Frau dann gereicht, immer die Pakete von DHL unterm Dachboden zu lagern. Und er hat eine Scheune angemietet in Großhardt-Penning. Das ist bei Holzkirchen, kleiner Vorort von München, südlich von München. Und das war eigentlich erst ein Lager und irgendwann kamen dann Leute und haben gefragt, ob sie nicht auch die Produkte, die Pakete bei ihm abholen können. Und das war dann der Startschuss für den ersten tatsächlichen Laden. Und den Laden gibt es übrigens heute noch. Das ist einer unserer beiden Filialen. Und ja, so ist praktisch aus diesem, bisschen später kam dann der zweite Laden mit dazu. Und das war aber immer nur ein kleiner Teil. Wir waren eigentlich schon immer primär ein Online-Händler. So sehen wir uns heute auch und der größte Teil des Umsatzes ist auch online. Und ja, wie ging das weiter? 2012 ist dann das Unternehmen verkauft worden, gehört heute der Südtiroler Familienunternehmen, der Familie Oberauch und ist 100% im Privatbesitz. Und genau, und ich war praktisch von, ja, bin dann 2011, nein, 2010 war es, bin ich an Bord gekommen. Und jetzt eben seit 3 Jahren Geschäftsführer. So hat sich das entwickelt. Und inzwischen, oder was nach wie vor ein großer Teil ist, ist eben dieser Content-Bereich. Also das heutige Magazin, zu der damaligen Zeit war das eigentlich noch Blogs. Und heute ist das ein, ja doch ein wichtiger, nach wie vor, oder nach wie vor kann man fast sagen, ein wichtiger Bestandteil von Bergzeit.
Was hast du denn für eine berufliche Vergangenheit gehabt, bevor du 2010 zu Bergzeit gewechselt bist?
Ja, ist ganz interessant, weil ich hab vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Weg. Ich habe nämlich schon immer gewusst, was genau ich machen möchte. Ich habe als Kind schon gewusst, dass ich irgendwas mit Sportartikeln machen möchte. Und ich komme aus München und zu der damaligen Zeit war Sport Schuster in München das Sportgeschäft schlechthin. Also habe ich eine Ausbildung angefangen als Einzelhandelskaufmann. Das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Dann habe ich eigentlich so eine klassische, ja, Einzelhandelskarriere. Bin dann in den Einkauf gewechselt. Und irgendwann hab dann Handelsfachwirt gemacht und irgendwann habe ich dann den Gründer von Bergzeit kennengelernt, Klaus Lehner. Mich hat das überzeugt, irgendwie dieses Unternehmertum, dieses Start-up-Gefühl. Und so bin ich dann praktisch als, ja, einer von wenigen Mitarbeitern damals noch zu Bergzeit gegangen. Und ja, habe dann eigentlich im Einkauf angefangen, habe dann sehr lange die Einkaufsleitung gehabt, aber verschiedene Bereiche dann gemacht über den Zeitraum. Ja, und irgendwann ja, hat sich das halt so entwickelt, habe sozusagen mit dem Entwicklung von E-Commerce gelernt und hatte den großen Vorteil, dass in dem ganzen E-Commerce-Umfeld sehr wenig alte Leute gibt, die einem sagen, wie es geht, sondern ich gehöre eigentlich zu den Alten und konnte sozusagen da immer ausprobieren und lernen. Und das war natürlich auch eine coole Zeit. Aber es ist natürlich ungewöhnlich, ich wollte immer irgendwie mal studieren gehen, weil ich wollte immer Semesterferien haben, aber das hat sich irgendwie nie ergeben. Mir hat immer das, was ich gerade getan habe, sehr viel Spaß gemacht. Und insofern, genau, arbeite ich jetzt eigentlich schon seit 20 Jahren, obwohl ich jetzt eigentlich erst 37 bin. Ja.
Genau, und du hast in der Zeit, in der du bei Bergzeit bist, das enorme Wachstum auch begleitet oder zuletzt in den letzten Jahren natürlich auch maßgeblich vorangetrieben. Vielleicht mal ein paar Zahlen. Damals, als Klaus Lehner es vom Dachboden aus Pakete verschickt hat, so wie ich es gelesen habe, waren das 10 Pakete pro Woche, die er versendet hat. Ihr habt aktuell 10.000 Pakete am Tag, ne?
Ja, also in Peak-Zeiten haben wir bis zu
Mhm.
10.000, richtig, genau. Im Schnitt sind es nicht 10.000.
Genau, ihr habt einen Jahresumsatz von zuletzt 120 Millionen Euro, 330 Mitarbeiter, 1,5 Millionen Kunden aus 23 Ländern, 40.000 Bergsportprodukte von 500 Marken und monatlich rund 15 Millionen Seitenaufrufe. Beschreibt doch mal dieses enorme Wachstum, was Bergzeit dahingelegt hat. Was ist da quasi das Erfolgsgeheimnis oder das Erfolgsrezept?
Also ich glaube, das wichtigste Erfolgsgeheimnis ist, dass wir es geschafft haben, authentisch zu bleiben, auch nach außen als Unternehmen, dass man bei Bergzeit, würde ich sagen, spürt, dass das Bergsport gelebt wird, dass die Mitarbeiter Bergsport machen. Man sieht es ja auch, wenn ich bei den Webinaren, wenn bei euch, bei euren Webinaren, wenn Leute von uns da sind, dass das tatsächlich Sportler sind. Und das, glaube ich, ist so eins der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse. Hört sich ganz banal an, ist aber gar nicht so einfach, das beizubehalten, wenn man so ein extremes Wachstum hat über die Jahre. Und ansonsten ist es, glaube ich, schon so, dass wir natürlich einen großen Vorteil hatten, dass sich E-Commerce gut entwickelt haben. Dass sozusagen die Outdoor-Branche natürlich hat sich natürlich auch entwickelt und ist gewachsen, aber deutlich weniger stark als die E-Commerce-Branche und natürlich auch als wir. Und ansonsten, ja, ist es, glaube ich, auch wichtig, ein Umfeld zu haben, in dem man sich gut entfalten kann. Das haben wir heute mit unserer Inhaberfamilie. Wir haben da sehr viel Freiheiten, können ausprobieren und das Ergebnis davon, motivierte Mitarbeiter, viel ausprobieren, immer am Ball bleiben, authentisch bleiben, ist eben Wachstum.
In der Startphase des E-Commerce waren es ja eben die großen Online-Kaufhäuser, Amazon natürlich, die die Pace vorgegeben haben, die ein enormes Wachstum vorgelegt haben. Inzwischen gibt es halt viele Verticals, nennt man das, glaube ich, ne? Der gesamte E-Commerce hat sich vertikalisiert, spezialisiert letztlich. Und Bergzeit ist wahrscheinlich auch dafür ein ganz gutes Beispiel, ne? Dass man mit einem sehr klar profilierten Sortiment den großen Wettbewerb gegenüber Amazon und Co. dann aushalten kann, oder?
Absolut, ja. Also ich glaube, der Fokus auf rein auf das Thema Bergsport, also wirklich in der Nische zu bleiben, gehört auch mit zu den Erfolgsfaktoren. Ja, das habe ich vielleicht vorher vergessen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und sagen wir, da spielt heute sicherlich Amazon oder die großen Player auch, was ich die damals groß waren, ja, wie in den Karstadt oder wie in Kaufhof, keine große Rolle. Das hat sicherlich mit dem Fokus und der Spezialisierung zu tun, ja. Und das ist auch gar nicht leicht, das immer beizubehalten, weil wir könnten ziemlich viele Sachen verkaufen. Wir könnten, ich sage immer sehr oft zu meinen Leuten, wir könnten auch Waschmaschinen verkaufen. Die Frage ist halt nur, wie lang. Wir haben den Traffic auf der Seite, wir haben die Seitenaufrufe. Letztendlich kannst du da alles draufpacken und verkaufen, aber halt nicht auf Dauer.
Ja. Bergzeit ist ja heute, wenn man sich den Shop anguckt oder die Webseite anguckt, kein reiner E-Commerce-Laden. Ihr seid, glaube ich, ein Anbieter von Erlebnissen, so nennt ihr das, glaube ich, oder?
Genau, richtig. Also der Grund ist, dass wir versuchen, möglichst viele Kontaktpunkte mit Kunden in dieser Bergsportwelt zu erreichen. Und das ist eben nicht nur, es geht nicht nur um das reine Verkaufen von Produkten, sondern es geht eben um zum einen das Thema Content. Dafür gibt es unser Magazin. Dafür haben wir auch eine große eigene Redaktion bei uns im Haus. Da arbeiten 100, über 100 Freelancer, Journalisten für uns und schreiben für das Magazin. Wir haben eben vor kurzem oder vor 2 Jahren inzwischen schon Erlebnisse gelauncht. Erlebnisse ist unser Reisebereich. Wir sind Reiseveranstalter und jetzt nächste oder übernächste Woche verändern wir das Geschäftsmodell von Erlebnissen noch ein bisschen. Wir werden zu einer Plattform, zu einem Vermittler von Reisen, das heißt Reiseanbieter, können wir uns die Touren und Kurse inserieren und vermitteln die praktisch. Und das ist für uns natürlich ein weiterer Touchpoint mit Kunden. Wenn man zum Beispiel einen Bergführer sucht, dann findet man den bei uns. Oder wenn man ja eine Reise buchen möchte, ob das Skitourengehen gehen in Norwegen ist, ob das der Mont Blanc ist in Alpen oder auch natürlich einfache Wandertouren bei uns. Das findet man bei uns auch.
Das ist natürlich ein total spannender Move in die Richtung Plattform, ne? So wie Amazon irgendwann das eigene Portal auch geöffnet hat für Dritthändler, öffnet ihr Bergzeit eben für Reiseanbieter, die euren Traffic nutzen, um ihre Angebote zu verkaufen.
Ja, wobei man sagen muss, dass wir das heute nur für den Erlebnis, also nur für den Reisebereich machen und nicht grundsätzlich für Produkte. Also das machen wir heute nicht.
Interessant, auch heute beim Vorgespräch mit Gerald haben wir darüber gesprochen. Ihr kommt aus dem E-Commerce, wobei es gab natürlich von Anfang an auch eine stationäre Komponente, aber du hast ja gesagt, euer Kerngebiet ist der E-Commerce, aber ihr habt stationäre Komponenten angedockt, ne, mit diesen Erlebnisangeboten, mit euren beiden Filialen oder Showrooms, wie man das auch immer nennt. Und dann gibt es andere Akteure wie Globetrotter, die eben aus dem Stationären kommen und danach dann quasi im zweiten Schritt E-Commerce gelernt haben und ausgebaut haben. Multi-Channel ist da der richtige Begriff an der Stelle. Ist das die Strategie, die ihr auch ausbauen wollt?
Also, wir haben heute in unserer Strategie keine Multichannel-Strategie stehen. Wir sehen uns als Online-Händler und der Invest natürlich in eine breite Filialisierung in Europa, der ist relativ hoch und wir sehen heute im reinen E-Commerce, der ist auch braucht auch hohe Investitionen im E-Commerce, in Logistik, in IT, in Leute, sag mal, in Native Teams, um dann die jeweilige Sprache auch zu sprechen von dem Land, dass wir uns rein auf das Thema sagen wir, im Wachstum rein auf das Thema E-Commerce fokussieren. Genau. Aber ich kann es auch nicht ausschließen, dass wir in der einen oder anderen Stadt auch mal einen Laden aufmachen, wenn aber primär aus Sicht der Marke, als jetzt wirklich große Shops zu bauen, wie das Globetrotter macht zum Beispiel.
Wir sprachen gerade darüber, dass ihr irgendwo auch das Erlebnis verkauft, das Erlebnis Outdoor. Ich meine, euer Erfolg gibt euch da recht, was diesen Trend, diese Outdoor-Bewegung angeht. Wie erklärst du dir das oder wie begründet man, sag ich mal, diese große Outdoor-Bewegung oder den Erfolg dahinter?
Also ich glaube, grundsätzlich die Entwicklung zu Outdoor, die gibt es ja schon sehr lange. Und das ist einfach so ein permanente Entwicklung gewesen über viele Jahre. Vielleicht auch als Gegenentwicklung zur Digitalisierung, weil die Leute halt viel Zeit vor dem PC verbringen oder ins Handy schauen oder Filme streamen, und als Gegenpol einfach mehr Natur haben möchten. Und das Ganze ist natürlich nochmal massiv verstärkt worden durch Corona, also den Outdoor-Boom, den wir momentan erleben oder jetzt eigentlich seit dem Beginn der Pandemie, der hat das Ganze ja nochmal verschärft. Das war ein Brandbeschleuniger eigentlich für das Thema Outdoor und wir merken das ja auch. Also hier, wir sitzen ja im Süden von München, in so einem extremen Ballungsraum ist das natürlich, wird schon echt ziemlich eng, herausfordernd für alle.
Das wäre die nächste Frage gewesen, was es eigentlich dann für die Menschen ist, ob es eher die Flucht aus dem Alltag ist, oder ob es eben eher ein Gesundheitstrend ist oder vielleicht auch ein neues Statussymbol. Sagen, gut, ich fahre nicht weit weg oder ich sag mal, früher war es der 3-Sterne-Cluburlaub auf Mallorca, heute ist es die Skitourenreise in den Alpen. Also, wie siehst du das? Was ist es eher für dich?
Ich glaube, es ist, sag mal, also grundsätzlich glaube ich, ist es alles und also ich glaube, wir sprechen auch an alle verschiedenen Kundentypen an. Also es gibt der sehr sportlich unterwegs ist, für den der Schwierigkeitsgrad beim Klettern eben wichtig ist oder der möglichst schnell auf den Berg laufen möchte. Genauso aber wie den gemütlichen Wanderer, der vielleicht, sag mal, nur eine Stunde vor der Haustür unterwegs ist und trotzdem halt eine Gore-Tex-Jacke braucht. Ja. Und ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist. Ich glaube auch, dass es sich in allen Bereichen relativ gleichmäßig entwickelt. Also dass wir jetzt keinen Trend haben, der sagt, die Leute sind jetzt alle nur noch super sportlich unterwegs, ja, und auf einem High und zielen auf einen High-End-Bereich ab, sondern ich glaube wirklich, wir haben eine breite Bewegung in allen Bereichen. Und was, glaube ich, nochmal wirklich interessant ist, auch zu sehen, wie sich jetzt die Generation Z, also so die 16-, 20-Jährigen heute, wie sich die eigentlich entwickelt, weil die hatten eigentlich bisher in dem Outdoor-Bereich ja nie wirklich, das hat die eigentlich kaum interessiert. Und das ändert sich gerade ganz massiv. Und das, glaube ich, ist auch ein Trend, natürlich auch von der Digitalisierung stärker als Gegenpol, weil die verbringen ja noch viel mehr Zeit online. Und sie wird sicherlich auch an der Sache sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich das entwickeln wird. Und was ich natürlich auch, was ich auch spannend sehe, ist, wie, also wir haben ja jetzt heute sehr wenig Fernreisen durch Corona. Also wie entwickelt sich das? Verbringen die Leute auch zukünftig mehr Zeit in ihrer Region oder ohne weit zu reisen? Oder geht es wieder zurück, dass man eben für ein Fahrradtrainingscamp für 3 Tage nach Mallorca fliegt? Oder bleibt man da eher auch in Zukunft hier zu Hause? Weil ich sehe das bei mir. Also ich bin inzwischen viel lieber zu Hause. Ich war früher jedes Wochenende irgendwie unterwegs und inzwischen, ich habe meine Heimat so ein bisschen wieder für mich selbst entdeckt und da bin ich schon gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird, was aus heutiger Sicht, glaube ich, noch gar nicht absehbar ist.
Steht, glaube ich, noch ein Fragezeichen hinter. Klar, das war hier natürlich auch zu sehen. Ich sag mal, plötzlich war es irgendwie wieder cool zu sagen, ich mache ein 3-Tages-Wochenende in der Eifel, 50 Kilometer entfernt und fliege eben nicht. Oder für uns sind die Alpen ja quasi schon eine Fernreise, muss man dazu sagen. Leider. Nee, aber das war plötzlich wieder, ja, weiß ich nicht, gesellschaftsfähig, sexy, einfach mal zu sagen, ich bleib mal in der Nähe.
Ja, gerade mit Bikepacking und so weiter, ja, was sich da entwickelt hat daraus, das ist ja irre. Wer hätte das gedacht?
Ja, definitiv. Lass uns noch kurz über dieses Thema generell Outdoor-Gefühl. Du sagtest, das ist eine Entwicklung, die hat stetig stattgefunden in den letzten Jahren. Ja gut, vielleicht einfach auch durch die Digitalisierung. Wie befeuert ihr das? Welche Emotionen oder was sind so die Kernaussagen, die ihr den Leuten gebt? Welche Emotionen versucht ihr zu transferieren, wenn es ums Thema Outdoor geht?
Also grundsätzlich haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir in einer Branche arbeiten, die mit dem man sehr gut in Bildern arbeiten kann. Also wenn wir jetzt, was ich ein Händler wären für Sanitärartikel, dann wäre das wahrscheinlich deutlich schwieriger als in der Branche, wo wir arbeiten. Das heißt, für uns ist natürlich das Bildthema ein ganz, ganz wichtiges, mit dem wir viel arbeiten. Wir haben eigene Shootings für jedes halbe Jahr, wo wir mit Bildern arbeiten. Das zweite große Ding ist sicherlich, Stories zu erzählen. Also über unser Magazin, über unsere Influencer und über auch unsere eigenen Mitarbeiter, die ja auch ihre Geschichten erzählen, versuchen wir da Emotionen zu wecken, authentisch zu sein, glaubwürdig zu sein und eben auch gerade über Social Media natürlich einfach auch Abwechslung reinbringen.
Dich persönlich gefragt, was ist die Outdoor-Emotion für dich? Ist das eher das Zelt unterm Sternenhimmel irgendwo in Schottland oder ist es der harte Trail irgendwo in den Alpen, der bei dir Outdoor-Emotionen auslöst? Also was glaubst du, ist es eher auch für die Gesellschaft oder ist es wieder so divers, dass man das gar nicht beziffern oder bezeichnen kann?
Ich glaube, es ist schwierig. Also ich glaube natürlich, wenn wir heute mit Bildern arbeiten, dann ist natürlich, ich sage mal, das Extreme funktioniert meistens gut, ja, weil irgendwas, was natürlich, ja, ich sage mal, was halt einfach, was die Leute vielleicht gerne machen würden, aber nicht schaffen oder nicht können oder da, wo sie nicht sind. Das ist natürlich was, was immer funktioniert, aber ansonsten glaube ich, geht es heute auch, sag ich mal, um kleine Dinge, also was ich, Micro-Adventures oder sowas, ja, Dinge, die man halt einfach zu Hause in der Region schnell machen kann, mit dem die Leute auch was anfangen können. Also, und weil da findet, glaube ich, schon auch eine Entwicklung statt, weil habe heute neulich drüber gesprochen, dass wir eigentlich wenig zwischen Profi-Bergsportler haben, die man bei uns kennt. Kennt man vielleicht noch Alexander Huber und Stefan Globatsch, aber die sind beide schon relativ alt, ja. Und es kommt eigentlich keiner nach, der so jünger ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass das natürlich teilweise im Schwierigkeitsgrad alles abläuft, wo die Leute gar nicht mehr so viel anfangen können damit, weil man es nicht mehr versteht, was da, ob man jetzt irgendwie im 11. oder im 12. oder im 13. Grad klettert, da kann keiner was damit anfangen. Aber viel glaubwürdiger und viel mehr Emotionen kann man heute wecken über Influencer, die vielleicht gar nicht so extrem sind, sondern die Sachen tun und machen, die zum Beispiel einfach auf die Zugspitze gehen, so wie du auch gerade gesagt hast, und sagen, sie haben einen coolen Tag verbracht und sie haben schöne Bilder generiert und hey, mach das doch auch und hier ist die Tourenbeschreibung dazu. Also ich glaube, dass man damit heute viel mehr erreichen kann, als jetzt nur mit extremen Bildern, so wie das vielleicht über viele Jahre im Sportmarketing einfach auch irgendwie die Regel war. Und ich kann mir vorstellen, ja, auch beim Bikepacking oder sowas könnte das genauso sein.
Ich fand es spannend, dass du eben meintest, die Generation Z hat auch inzwischen diese Outdoor-Affinität für sich entdeckt. In welche Richtung, du hast es eben nur angedeutet, in welche Richtung geht es denn bei denen? Was sind das für Aktivitäten, die da eben als reizvoll von denen empfunden werden?
Also ich glaube, was so in dem Spitzenbereich also in der Spitze sozusagen, halt nach wie vor der Fall ist, dass man gern klettern geht oder bouldern. Das sind einfach Sportarten, die sehr starkes Wachstum haben, ja, durch die Verbreitung von Boulderhallen und sowas. Aber ich glaube, bei Generation Z ist es was anderes. Es ist grundsätzlich draußen sich in der Natur zu bewegen. Und zwar nicht zu sagen, ich bin jetzt irgendwie eine Woche im Urlaub in Südtirol und gehe da wandern, sondern vielmehr auch einfach nur, wenn ich 1, 2 Stunden Zeit habe, gehe ich raus. Und man sieht es ja draußen, natürlich immer im Blick auch, was haben die Leute an, was tragen die denn, was sind das für Marken, die die Leute tragen. Und da sieht man ja sehr viel inzwischen, dass die einfach, das sind jetzt nicht unbedingt Outdoor-Produkte, ja, sondern das sind halt, was ich dann die Nike-Leggings, die sie sonst auch im Fitness anhaben, ja, sondern, und die hat man früher vielleicht gar nicht draußen gesehen und die sieht man jetzt draußen und das ist natürlich eine riesen Zielgruppe, die man irgendwann auch in Zukunft ansprechen kann.
Ihr habt doch sicherlich eure Kundschaft mal analysiert, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da ein paar Details nennen. Was ist denn so das Durchschnittsalter des Bergzeitkunden?
Das Durchschnittsalter ist ungefähr 25 bis ja so ja, um die 50 rum. Aber die größte und wichtigste Zielgruppe ist ja, würde ich sagen, Anfang Mitte 30 bis ja, bis 50 etwa. Das liegt daran, dass wir natürlich wir haben eine sehr kaufkräftige Zielgruppe und Kundengruppe und daran liegt das wohl. Aber die Generation Z, also die Jüngeren, die bekommen im ganzen E-Commerce, aber auch in unserer Branche mit Hochdruck also Marktanteile oder Einfluss.
Ja, 25 bis Mitte 30 kann ich nur bestätigen. Ich zähle auch zu euren Kunden und habe auch schon einiges an Geld bei euch gelassen. Aber das nur mal am Rande.
Das ist doch gut.
Wo mehr Leute für die Berge oder für den Sport begeistert werden, schafft es auf der anderen Seite auch wieder Probleme. Mehr Leute in den Bergen, ja, führt zu überfüllten Pisten im Winter, überfüllten Wanderwegen. Auf der Zugspitze, wie ich es gerade erleben durfte, ihr sagt euch nicht los von einer gewissen Verantwortung, die ihr vielleicht auch mittragt und ihr ja, habt einen Verhaltenskodex für Bergaktivitäten entwickelt. Wie sieht der aus und ja, warum genau habt ihr den herausgegeben?
Ja, das war eigentlich ganz, ganz spannend und das ist eigentlich entstanden. Ich glaube, die ersten Gedanken dazu waren letztes Jahr, eigentlich so in der im zweiten Lockdown. Und da hatten wir haben den Newsletter verschickt zum Thema Nachtskitouren und haben da sehr viel Feedback bekommen und auch sehr viel verärgerte Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, wie könnt ihr denn in diesen Zeiten, wo sowieso so viel los ist in den Ballungsräumen, dann auch noch die Leute auffordern, nachts Sport zu machen. Aufgrund von einfach von, ja, von den sensiblen Gebieten, Wildtiere, Tierschutz oder die einfach auch mal Ruhe brauchen. Und da haben wir uns entschlossen zu einer Richtungsänderung, was unser Marketing betrifft. Und auch eben und daraus entstanden ist dann auch eben der Verhaltenskodex, mit dem wir das gar nicht unbedingt an primär an unsere Kunden gerichtet, sondern schon auch an uns selber, also an uns Mitarbeiter, aber auch an unsere Influencer, an unsere Partner, mit denen wir Marketingkooperationen machen. Und da geht es im Prinzip primär um nicht um Verbote, sondern eigentlich um den Kodex, wo wir ein Stück weit aufklären möchten, wie man sich in sensiblen Gebieten verhalten soll. Also in Wildruhezonen zum Beispiel, wenn man übernachtet im Freien, was soll man das eigentlich machen, soll man das nicht machen? Bei uns in der Region oder in ganz Österreich, in der Schweiz auch ist Nachtskitouren ein Riesenthema, nach der Arbeit noch schnell mit der Piste, die Piste rauf, mit Stirnlampe und wieder runterfahren. Und grundsätzlich raten wir in diesem Verhaltenskodex ab, das zu tun. Und wir selber machen eben auch wir unterstützen keine Kooperationen mehr in dem Bereich. Nachttouren oder wir veröffentlichen auch nichts mehr, was mit Zelten oder Übernachten, Bivakieren im freien Gelände zu tun hat. Außer es hat natürlich, wir wollen ja auch ja, ich sag mal, den Bergsport nicht einschränken, wo das notwendig ist, ja. Also wenn man jetzt eine schwierige Tour hat und da ist es ja auch häufig notwendig, dass man bivakiert und übernachtet. Da ist immer noch was anderes, aber wir wollen ja nichts verbieten, sondern wir wollen einfach nur Aufklärung leisten. Und das ist auf ein gewaltiges Medienecho gestoßen. Das hat uns total überrascht und total gefreut auch. Und von dem her, ja, ging das dann, ja, war eigentlich die öffentliche Warnung in dem Bereich sehr, sehr stark.
Aber dieser Verhaltenskodex geht ja einher mit dem Thema Nachhaltigkeit. Zum Thema Nachhaltigkeit habt ihr 2020 auch eine Kampagne gestartet. War das ein ähnlicher Hintergrund oder woher resultierte das? Habt ihr einfach gemerkt, dass ja, die Kundschaft auch offener fürs Thema Nachhaltigkeit wird? Oder was waren da genau die Hintergründe bei euch?
Für das Thema Nachhaltigkeit machen wir sehr, sehr viel und für uns ist das eben eigentlich nicht eine Kampagne, sondern für uns ist das ganze Thema eigentlich eine Unternehmenshaltung. Und aus dem Grund haben wir auch das Thema Nachhaltigkeit mit harten Zielen auch auf unsere oberste Unternehmenszielebene gehievt und hat sozusagen und jede Unternehmensentscheidung, die wir treffen, da geht es auch um das Thema Nachhaltigkeit. Und wir überlegen drüber, natürlich entscheidet man mal dafür oder mal dagegen, manchmal kann man es einfach nicht machen. Aber grundsätzlich, ja, mir war wichtig zu sagen, dass es eben nicht nur eine Kampagne ist, sondern dass es eigentlich, dass wir permanent an diesen Themen arbeiten.
Was sich 2020 bei euch ja verändert hat, wenn ich es richtig sehe, ist, dass die Kunden quasi die Produkte nach bestimmten Kerneigenschaften filtern können, wie Umweltverträglichkeit, faire Arbeitsbedingungen und Tierwohl. Das ist ja noch relativ frisch bei euch auf der Seite, ne?
Ja, richtig, genau. Also ja, also vielleicht genau, vielleicht kann man das mal so ein bisschen in verschiedene Bereiche strukturieren. Was man als Kunde eben sieht, ist eben Mut. Unser Mutsystem. Mut steht für Mensch, Umwelt, Tier und ermöglicht eben dem Kunden auf der Seite Produkte zu filtern nach dem, was ihm wichtig ist. Also wenn ihm ein hoher Sozialstandard und die Arbeitsbedingungen des Produktes wichtig sind, dann kann man das filtern, wenn einem Tierwohl wichtig ist oder wenn er eben die Umwelt wichtig ist oder auch beides oder auch alles drei ist möglich. Und uns ist eben das ist wichtig, dass wir dem Kunden, wir als Händler sind ja dafür verantwortlich für Transparenz und Beratung. Und das wollen wir eben auch online gewährleisten. Und dafür ist es da.
Was für ein Feedback erhaltet ihr da von eurer Kundschaft? Wie wichtig ist den Kunden das oder wo geht da der Trend hin?
Also man merkt, dass es den Kunden sehr wichtig ist, gerade auch natürlich in unserer Branche macht das viel aus. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir haben eher auch einkommensstarke Kunden, die auch bereit sind, gern bereit sind, mehr zu zahlen. Wir sehen nach wie vor eine große Herausforderung. Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht einfach zu erklären. Also wir versuchen ja sozusagen mit dieser Mut, ja, nennen wir es Zertifizierung, eigentlich diesen Siegeldschungel, den es gibt, also was ich Ökotex oder Fairtrade und zertifizierte Down-Produkte und so weiter, versuchen wir ein bisschen zu lichten, aber es ist natürlich ein komplizierter Bereich und was wir schon sehen, die Leute wollen es eher einfach haben. Also wenn wir jetzt hinschreiben würden, das Produkt ist nachhaltig, glaube ich, dann wären viele zufriedener. Das ist aber auch nicht unser Anspruch, sondern unser Anspruch ist schon, dass wir das qualitativ hochwertig machen und dass wir eben dann auch die Hintergründe erklären zu den Produkten. Und deswegen steht da für uns sicherlich in den nächsten Jahren auch noch sehr, sehr viel Arbeit an, das zu optimieren, um den Kunden, er will es einfach haben, aber trotzdem irgendwo ein gutes Gefühl, also nicht nur ein gutes Gefühl zu vermitteln, sondern auch wirklich, dass nachhaltige Produkte dahinter stehen. Und das wird eine Riesenherausforderung werden. Da bin ich mir sehr sicher, in Zukunft noch sehr, sehr viel passieren.
Inwiefern große Herausforderungen? Kostenmäßig oder?
Also, dann springe ich vielleicht mal auf einen anderen Bereich, weil für das Thema Nachhaltigkeit, der für uns eigentlich fast wichtiger ist, die man aber nach außen kaum sieht. Wir sind seit einem Jahr EMAS zertifiziert. Das ist Eco-Management and Audit Scheme. Das ist ein europäisches Umweltmanagementsystem. Und das hilft Unternehmen, Ressourcen einzusparen, Emissionen zu verringern. Und wir haben uns da sehr konsequente Ziele gesetzt, als Unternehmen, Emissionen zu verringern, und eben Ziele gesetzt, die zum Beitrag zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 einzahlen. Und in dem Bereich sind wir, ja, würde ich sagen, Vorreiter. Wir sind der einzige Sporthändler, der sowas macht. Es gibt ein, zwei Hersteller, Marken im Sportbereich, die das machen, aber sehr, sehr wenig. Und das ist natürlich anstrengend auch für die ganze Firma, ja, weil wir optimieren das sozusagen, wir kaufen und keine Zertifikate oder steigen nicht in den Emissionshandel ein, sondern wir versuchen Emissionen zu verringern und das in allen Unternehmensbereichen. Das heißt, jeder Mitarbeiter, jede Abteilung muss schauen, wo in welchem Bereich kann man denn optimieren. Ob das bei uns in der Kantine ist, ja, wo wir Essensabfälle verringern und dann überlegen müssen die Portionen kleiner sein oder wie kann man das besser planen, bis hin natürlich zu Logistik, wo man vielleicht noch mehr Möglichkeiten hat, Verpackungsmaterial einzusparen. Oder natürlich auch im Einkauf, was für Produkte kaufen wir denn eigentlich ein? Und das ist dann die Schnittstelle eben zu dem Kunden. Wir müssen eben dem Kunden natürlich auch sagen, welche Produkte sind denn echt nachhaltig, weil nur wenn das der Kunde natürlich auch die nachhaltigeren Produkte kauft, dann hat das wieder Auswirkungen auf den Einkauf und auf die ganze Kette, die dahinter steht. Und deswegen ist das natürlich eine sehr aufwendige, sehr komplizierte oder auch komplexe Sache, diesen ganzen Bereich irgendwie abzudecken und transparent machen und dann natürlich auch so, dass es der Kunde versteht. Weil das ist natürlich gerade natürlich in Sachen unsere Lieferanten, also die Produktion, da entsteht ja auch der Großteil der Emissionen.
Klar, Retouren ist auch immer ein großes Thema, ne, im E-Commerce. Was tut ihr dagegen, gegen dieses opulente Retourenaufkommen? Was kann man da machen?
Ja, Retouren ist natürlich ein Dauerthema, weil vor allem natürlich auch, weil es sehr präsent ist. Wir haben den großen Vorteil, dass wir durch diese EMAS-Zertifizierung und durch die Klimabilanz, die wir haben, sehr genau erfassen, was Emissionen verursacht. Und Retouren machen tatsächlich nur einen relativ kleinen Teil aus, aber nichtsdestotrotz machen sie was aus und versuchen wir natürlich deswegen zu verringern. Auf der anderen Seite gehört natürlich Retouren auch mit zu einem guten Customer Experience, also zu einem guten Einkaufserlebnis, dass ich mein Produkt einfach, dass ich mehrere Produkte einkaufen kann und dann auch das, was mir eben nicht gefällt, auch zurückschicken kann. Von dem her müssen wir da aufpassen, was wir tun. Aber ich glaube, am meisten Potenzial hat man tatsächlich in der Beratung. Also jetzt nicht, dass man bei uns anruft, das kann man auch machen, aber auch auf der Seite, dass man sich zurechtfindet, dass man die richtigen Produkte findet, dass man weniger Auswahlbestellungen hat und natürlich dann auch Richtung Größenauswahl, dass die richtige Größe empfiehlt bekommt. Und das ist ein Mix aus ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Also wir investieren zum Beispiel sehr viel Zeit in Produktbeschreibungen. Wir investieren in Produktvideos, um die Produkte besser zu beschreiben. Wir haben mit Fit Finder sozusagen ein Tool, das die perfekte Größe dir anzeigt, auch wenn da noch viel, ja, das ist immer weit weg vom Perfekt, ja. Da muss noch viel optimiert werden, aber das tun wir, um Retouren zu verringern. Wir passen auch im Einkauf, wenn ein Produkt eine hohe Retourenquote hat, dann kaufen wir das Produkt nicht mehr ein. Auch wenn sie es vielleicht gut verkauft hätte, aber wir machen das nicht mehr. Und auch das ist eine konsequente Haltung dann an der Stelle. Und so versuchen wir Retouren zu verringern. Aber eins muss man vielleicht auch sagen, Online-Händler gelten ja häufig als klimaschädlich, weil man sieht natürlich überall die DHL-Laster rumfahren. Wir wissen ja heute, dass wir tatsächlich weniger Emissionen verursachen wie der stationäre Handel. Das liegt in erster Linie daran, dass wir halt einfach keine riesen Gebäude haben, die wir heizen müssen, die wir beleuchten müssen. Und ein großer Teil beim Einkauf im stationären Einzelhandel macht ja auch die Anreise des Kunden aus. Und es ist einfach natürlich verursacht weniger Emissionen, wenn der DHL-Fahrer fährt und als der Kunde dann irgendwie alle Kunden einzeln dann ins Geschäft gehen. Das hängt natürlich davon ab, ob es in der Stadt ist oder auf dem Land ist. Aber ich glaube, wir haben noch sehr viel Potenzial da, was das Thema Lieferung zum Kunden angeht. Und da sind wir auch dran zu überlegen, was kann man denn besser machen, gerade in Städten. Kann man da vielleicht mit Fahrrad- oder Kurierdiensten arbeiten? Also wir versuchen wirklich in allen Bereichen eigentlich zu optimieren.
Ja, insofern wird es auch deutlich, dass du eben von einer Herausforderung gesprochen hast. Das ist ja schon ein ganz schöner Aufwand, den ihr da betreibt, um das Thema Nachhaltigkeit eben auch ernsthaft dann zu verkörpern.
Vielleicht noch eins, das ist so ein bisschen da steckt da sehr viel Leidenschaft drin, dem Thema. Und wir haben letzte Woche veröffentlicht worden, wir haben mit fünf anderen oder mit den fünf größten europäischen Autohändlern gemeinsam ein Klimabündnis gegründet. Habt ihr vielleicht in den Medien mitbekommen? Und das Ziel ist, dass wir andere Händler mit auffordern, auch ähnliche Ziele zu verabschieden zur Erreichung des Pariser Klimaschutzabkommens und auch um Lieferanten auch mit ins Boot zu holen, weil wie gesagt, das ist die ganze Kette, an der man da drehen muss. Und wir sind zwar die Speerspitze sozusagen sehr nah am Kunden, aber die ganze Kette muss funktionieren. Und das ist schon auch was Besonderes ist, weil wir sind ja alles Mitbewerber, wir tun uns zusammen, gemeinsam an einem Strang, um mehr für den Klimaschutz zu tun.
Interessant, Wettbewerber, die sich untereinander einhaken, um für ein bestimmtes Ziel zu kämpfen. Außergewöhnlicher Schritt. Kommen wir nochmal zu den kurz zu den Anfängen von Bergzeit. Das erste verkaufte Produkt war ja so eine Art Höhenmesser und Radcomputer in einem Produkt. Insofern hatte Bergzeit von Beginn an also auch schon eine Fahrradaffinität, kann man unterstellen. Was hast du denn für eine Fahrradaffinität? Du hast gerade schon gesagt, du bist auf dem Mountainbike zu Hause, fährst gerne Trails. Was verkörpert diese Fahrradaffinität bei dir?
Also grundsätzlich fahre ich hauptsächlich Mountainbike und seit einem Jahr zwischen noch Rennrad. Und eigentlich bin ich Kletterer. Eigentlich war ich 20 Jahre nichts anderes gemacht außer Klettern. Und der Grund aber für den Wechsel nicht, aber die Verschiebung der Interessen war, dass man Biken einfach viel schneller und unkomplizierter machen kann. Also Klettern ist immer aufwendig, man braucht extrem viel Training, um fit zu bleiben. Fahrradfahren ist halt einfach unkomplizierter. Ich kann das von der Haustür aus machen. Ich wohne hier im bayerischen Voralpen. Also ich kann von der Haustür aus auf den Berg Mountainbiken gehen. Und das ist eigentlich das, was für mich am meisten Freude bringt oder auch Abwechslung, gerade beim Mountainbiken. Einfach mal den Ausdaueraspekt und dann natürlich beim Trailfahren einfach auch die Konzentration und das dann nur in dem Moment leben. Das ist eigentlich das, was es so speziell macht für mich. Und Rennrad, muss ich sagen, Rennrad ermöglicht es mir, Zeit besser zu nutzen, um einfach auch mal in die Arbeit zu fahren. Und man kann sich einfach, oder ich zumindest, kann mich da in 2 Stunden ziemlich an die Wand fahren. Und das ist so ein gutes Gefühl.
Das kriege ich mittlerweile auch hin. Da reichen 2 Stunden mittlerweile auch.
Ja, so ändert sich alles.
Dann gibt es diese Disziplin, von der du im Vorgespräch berichtet, das Bike-Bergsteigen. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Ja, ich bin ja Bergsteiger mit voller Leidenschaft und Kletterer und inzwischen eben auch Mountainbiker und mit voller Leidenschaft. Und was gibt Schöneres, als das beides zu verbinden? Und ja, was ich da inzwischen wirklich viel mache, ist, dass ich tatsächlich mein Bike trage. Also ich trage mein Mountainbike den Berg rauf, weil keine Straßen hochführen, sondern halt nur Steige. Und versuche dann eben runterzufahren, ohne abzusteigen. Und das führt dann häufig auch in alpine Regionen. Und das macht echt richtig viel Spaß, muss ich sagen. Und da kann man sehr viel ausprobieren, weil da gibt es kaum Informationen drüber und man muss Karten lesen können und schauen, ja, kann man da fahren oder kann man da nicht fahren. Und sehr häufig kann man leider nicht fahren. Dann muss man wieder runtertragen oder runterschieben.
Dem entnehme ich, dass du kein Mountain-E-Bike fährst, sondern Bio-Mountainbike, sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwer, das den Berg hochzuschleppen, oder?
Ja, da ist die Technik noch nicht weit genug, ja. Also ich fahre Enduro, ja, Enduro-Bike und ohne Motor.
Okay. Bike und Hike ist, glaube ich, auch ein Trend der letzten Jahre. Sind das, also dieser Trend, aber auch das Bike-Bergsteigen, sind das Trends, die ihr auch bei euch im Shop unter den Kunden dann feststellt?
Also ich glaube, Bikebergsteigen ist jetzt kein Riesen. Also ich glaube, es wird mehr, aber es ist, glaube ich, kein Riesentrend, weil das ist einfach ja, verflucht anstrengend und das muss man schon wirklich irgendwie mögen und sich schinden. Also das sehen wir ja auch. Es gibt ja auch inzwischen eigene Tragesysteme fürs Bikebergsteigen, wo man das Bike im Rucksack einhängen kann. Und wir sehen ja, was wir da ungefähr verkaufen und das ist wirklich minimal. Ja, das ist nicht zu vergleichen mit dem Bike-Trend und schon gar nicht zu vergleichen auch mit Bike and Hike. Bike and Hike ist sicherlich deutlich mehr und das, glaube ich, ist schon ein Trend, dass die Leute dann auch entweder von der Haustür aus mit dem Bike losfahren und dann zu Fuß weitergehen. Das kann ja auch im Flachland irgendwo sein, ja. Das muss ja nicht unbedingt in den Bergen sein. Oder natürlich auch gerade hier im Karwendel zum Beispiel oder auch im Wetterstein bei der Zugspitze. Man haben sehr viele lange Täler, wo man mit dem Fahrrad. Wo man eigentlich wenn man da zu Fuß hintergeht, dann läuft man schon mal einen Tag dahinter. Und das ist natürlich perfekt mit dem Mountainbike hinterfahren und dann eben nochmal auf den Gipfel zu Fuß weitergehen.
Wir hatten im Podcast übrigens den Erfinder auch von Bike und Hike schon mal als Gast, Hans Kammerlander. Gerald, du erinnerst dich, der ja auch mal zumindest für ein Projekt, ich glaube 200 Kilometer mit dem Rennrad gefahren war, um von dort aus dann bergzusteigen.
Er hat so einiges erfunden, Hans Kammerlander, auch 8000er mit Ski abzufahren. Aber ich glaube, der Trend, der wird sich auch nicht nachhaltig durchsetzen.
Ja, Hans Kammerlander war seiner Zeit tatsächlich sehr weit voraus in vielen Dingen. Das ist irre, ja, was der damals
Ja,
schon
ja.
gemacht hat.
Ganz, ganz interessanter Mensch, war echt faszinierend.
Was stellt ihr sonst für Trends so im Bereich Crossover, Bergsport, Fahrradfahren fest?
Ja, also grundsätzlich wir verkaufen keine Bikes mehr, sondern nur noch Zubehör und Bekleidung, Helme, Schoner, sowas in die Richtung. Ja, ich glaube, der größte Trend ist sicherlich alles, was mit Bikepacking zu tun hat. Also neben Gravelbike wahrscheinlich Bikepacking. Und ich glaube, das ist natürlich auch, wir haben natürlich auch ein perfektes Produktsortiment dafür. Ja, also je nachdem, wie man das betreibt, aber das ganze Thema Zelte, Isomatten, das ganze Zeug muss ultralight sein, damit ich das irgendwie befestigen kann. Dann ja, alles, was mit irgendwie auch mit Lampen, Elektronik zu tun hat, das ganze Thema Commuting, also Pendeln, das macht natürlich auch viel aus. Das ist ja auch wieder eine ganz neue Kategorie an Bekleidungsprodukten, die man dafür braucht, ja. Also das irgendwie, dass ich irgendwie das Zeug halt über mein schickes Bürozeug drüber ziehen kann oder sowas, ja, um die Arbeit zu fahren. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Trend, der steht völlig an den Startlöchern, ja. Also ich glaube, was da in dem Bereich Commuting und E-Bikes für den urbanen Bereich kommen wird, das wird enorm stark sein. Und da werden sich auch wieder neue Marken und so weiter herauskristallisieren, die man heute vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Also da bin ich mir sehr sicher. Ansonsten, ja, ich meine natürlich, dieser ganze Schub mit dem Thema E-Bike ist natürlich enorm. Wobei man das natürlich dann gerade was wir sagen können, was auf Bekleidung und so weiter ja gar nicht sagen kann, für was denn die Produkte eigentlich genommen werden, weil die sind ja sehr ähnlich.
Ja, definitiv, klar. Welchen Stellenwert hat denn das Fahrradzubehörsortiment für euch? Ist das quasi so ein Mitnahmegeschäft?
Ja, für uns sind das also Fahrradzubehör tendenziell Mitnahmeprodukte, ja. Das ist jetzt kein Riesenbereich von uns, vor allem auch, weil wir natürlich sehr viel Mitbewerb haben. In dem Bereich gibt es große Player im Fahrradbereich, die da aktiv sind. Wir sehen aber schon natürlich, dass ja jeder Bergsteiger ist auch irgendwie Fahrradfahrer, ja. Also gibt es wahrscheinlich keinen, der nicht auch Fahrrad fährt. Und jeder braucht natürlich auch Fahrradzubehör oder Fahrradbekleidung und so weiter. Und deswegen funktioniert es soweit eigentlich auch ganz gut. Für uns ist das jetzt aber auch, wir tun uns natürlich ein bisschen schwer, weil wir wollen ja eigentlich in dieser Nische Bergsport bleiben und tun es natürlich schon ein bisschen schwer, auch in natürlichen Marketingaussagen. Wir haben zum Beispiel auch Rennradbekleidung. Wir werden jetzt aber wahrscheinlich nicht nach außen gehen, auch mit groß Rennradwerbung oder alles, was man dafür braucht, weil wir wollen natürlich, sagen wir mal, authentisch in dem Bereich Outdoor-Bergsport bleiben. Wir sehen aber trotzdem, dass wir es gut mitverkaufen können und dass Kunden das auch suchen, weil der Markt einfach groß ist und weil viele Kunden Werkzeuge eben auch mögen.
Ja, um mal wegzukommen von dem Fahrradbereich, was siehst du sonst für Trends gerade, ja, für den Winter, der jetzt wieder vor der Tür steht, oder für neue Sportarten?
Ja, das wird sicherlich spannend zu sehen. Also ich glaube, für mich das Spannendste ist tatsächlich, was im Wintersport mit dem Bereich Skitouren passiert. Skitouren hat letztes Jahr einen unglaublichen Boom erlebt oder hat eigentlich schon die letzten Jahre einen unglaublichen Boom gesehen, dass es auch sehr viel Umsteiger gibt von alpinen Skifahren auf Skitouren. Und letztes Jahr, dadurch, dass in Deutschland zumindest die Skigebiete zu hatten und in Österreich ja der ganze Tourismus, keiner ist ja in Urlaub gefahren, hat es ja nochmal verstärkt, dass die Leute umsteigen von alpinen Ski auf Skitouren. Und da bin ich sicherlich gespannt, das sind die meisten Umsteiger, die wollen vielleicht gar nicht in dem freien alpinen Raum unterwegs sein, sondern über die Hälfte aller Skitourengeher-Einsteiger wollen auf Pisten unterwegs sein. Und da wird es sicherlich spannend zu sehen, wie sich das dann auch verhalten wird, weil die ganzen Skigebiete, die sind ja gar nicht darauf eingestellt. Und das sorgt natürlich auch viel für Konflikte und für ja, blöde Situationen natürlich, wenn Pisten hergerichtet werden, präpariert werden, beschneit werden und dann gehen da die Skitourengeher rauf und fahren wieder runter. Und das wird sicherlich spannend, ob sich dieser Trend so weiter fortsetzt. Und sozusagen eigentlich die Leute, die damit zufrieden sind, nur einmal runterzufahren und halt nicht den ganzen Tag zu fahren. Und das wird sicherlich spannend zu sehen. Und alles, was sich da in diesem Umfeld befindet, ist für mich eigentlich der spannendste Trend.
Ja, ein schönes Szenario. Liftanlagen, die wieder abgebaut werden, um mehr Platz für Skitourengeher zu schaffen, oder?
Ja, also zum Beispiel, ich war mal in Japan beim Skifahren. Und in Japan gibt es extrem viele Skigebiete. Es ist unglaublich, wie viele Skigebiete die haben. Und ein Großteil der Skigebiete ist aber wieder, ja, hat sich irgendwie nicht rentiert, ist wieder zugegangen. Und da gibt's wirklich ja einfach super Skitourengelände, weil halt die Schneisen noch alle da sind, also die Waldschneisen. Und ja, vielleicht passiert das ja auch, wer weiß. Wäre natürlich ganz spannend. Für uns wäre es gar nicht so schlecht, weil wir verkaufen keine Alpinski, wir verkaufen nur Skitourenski. Also auch da Fokus wirklich rein auf die Nische. Und von dem her, ja, mich persönlich geht zwar auch gerne mal ganz gern zum Skifahren, aber noch viel lieber auf Skitour.
Also mehr, wie heißt er, süd im Starnberger ist oder in Tegernsee, Walberberg, der Walli, glaube ich.
Wallberg, ja.
Der Walberg, so, genau. Ja, gerne mehr davon. Zukunft im Sport, zu Zukunft Bergzeit. Wir sprachen eben schon über die Herausforderungen, ja, was die Nachhalt oder was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Ihr seid halt extrem gewachsen über die letzten Jahre, so wie ich das gelesen habe, ja, besteht da noch Nachholbedarf.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss auch nochmal trennen jetzt zwischen eigenen Themen, was ein Unternehmen machen muss, um, sag mal, die vielleicht ja einfach durch das große Wachstum etwas zurückgeblieben sind. Also zum Beispiel Logistik, wir haben hohe Investitionen im Bereich Logistik, bauen gerade ein neues Zentrallager mit einer großen Photovoltaikanlage, also solche Themen, um überhaupt die Ware dann auch irgendwie managen zu können. Oder natürlich auch Organisationsthemen. Wir sind gerade in einer Transformation zu einer agilen Organisation, wo wir sagen, wir wollen Mitarbeiter stärker einbinden, mehr in die Verantwortung nehmen. Das sind natürlich, sag mal, große interne Themen, die über einen sehr langen Zeitraum gehen, die uns über Jahre noch beschäftigen werden. Und was uns natürlich, oder natürlich das Thema Nachhaltigkeit, das ich vorhin schon angesprochen habe, da komme ich mir immer noch so vor wie am Tag Null. Ja? Also auch wenn wir schon viel gemacht haben, aber es gibt einfach noch so viel zu tun und so viele Bereiche, die man optimieren kann, vor allem hin die Lieferung zum Kunden, ein super spannender Bereich, also da ist so viel Möglichkeit noch an der Stelle. Und dann ist natürlich auch die Seite, die man natürlich auch als Kunde sieht, und da wollen wir eigentlich weiter ansetzen und weitere Kontaktpunkte mit Kunden erreichen. Also das, was ich vorher gesagt hatte, wir haben heute drei Hauptkontaktpunkte, das ist eben Shop, Magazin, Erlebnis, das macht eben auch unseren Markendreiklang aus. Wir wollen mit dem Shop ausrüsten, mit unserem Magazin wollen wir inspirieren und mit Erlebnis her wollen wir Bergzeit erlebbar machen. Und das werden wir weiter entwickeln. Sehr spannend alles, was natürlich irgendwie auch um das Thema Produkt und Produktlebenszyklus geht. Wie schafft man das also Richtung Kreislaufwirtschaft? Schafft man das nicht irgendwie auch wieder die Produkte, die man verkauft hat, wieder in den Kreislauf einfließen zu lassen, recyceln zu lassen oder natürlich Secondhand, der ja, irgendwie solche Themen irgendwie voranzutreiben und alles, was natürlich ansonsten auch noch mit möglichen Kontaktpunkten mit Kunden zu tun hat, da investieren wir sehr viel Hirnschmalz rein, wie wir in Bayern sagen, um da näher am Kunden zu sein und Kundenbedürfnisse zu decken.
Welches Thema spielt die, ja, Internationalisierung in Zukunft für euch? Ich weiß nicht, in wie vielen Ländern seid ihr aktuell vertreten?
Wir haben 14 Länderdomains, sind aber nicht auf allen Ländern mit eigenen Länderteams unterwegs. Das haben wir momentan bloß in 6 Ländern, glaube ich, momentan. Und das ist auf jeden Fall wo wir dann auch landesspezifisch auftreten mit der eigenen Sprache, die eigene Währung, eigene Versanddienstleister. Wir haben ja in Europa die große Herausforderung, dass wir auf sehr engem Raum ganz unterschiedliche Kulturen haben, die ganz andere Bedürfnisse haben. Also in Italien gibt es ganz andere Bezahlmethoden oder Versanddienstleister, die gehen zum Beispiel noch ganz gerne auf die Post und bezahlen da und holen ihr Paket ab. Skandinavien gibt es vielleicht nur Kreditkarte oder so. Und das ist sehr unterschiedlich und das ist natürlich sehr viel Aufwand auf jedes Land eben da einzugehen und alles landesspezifisch aufzubauen, natürlich auch mit unserem Namen, weil Bergzeit hört sich halt einfach sehr deutsch an. Das ist immer eine Herausforderung, das auch gut zu machen. Entsprechend muss man natürlich auch, braucht natürlich auch das Marketing, muss einen entsprechend guten Job machen, dass man einen Wiedererkennungswert hat, dass man natürlich auch die Services, die wir heute anbieten mit Magazinerlebnisse, dass wir die eben auch internationalisieren können. Und für Bergzeit hat den Anspruch, da vorne mit dabei zu sein. Und deswegen ist auch eine weitere Internationalisierung, auch weitere Länder, die wir angehen werden, schon wichtig in der Zukunft und werden wir auch machen.
Wir sprachen da mit dem Vorfeld drüber, ja, wie wichtig dieser Standort Deutschland oder gerade der Standort im Alpenvorland ist. So ein Unternehmen aus Gelsenkirchen zu gründen, wäre wahrscheinlich schwieriger geworden.
Ja, also ich glaube, dass es natürlich schwieriger wäre, wenn man Gelsenkirchen wäre. Ich glaube, es gibt bestimmt die Bereiche, die würden da besser vielleicht funktionieren, wie Logistik, wenn sie halt einfach zentraler in Deutschland sind. Aber ich glaube, was das Thema Mitarbeiteraffinität und so weiter, also wenn man sich das vorstellt bei uns, wie Bergsport-Outdoor-affin die Mitarbeiter sind, ja, dann ist das definitiv ein riesengroßer Pluspunkt, der Standort, den wir haben, natürlich auch die Nähe zu München mit zwei Universitäten, um gut auch Leute zu bekommen. Also das ist, macht natürlich schon sehr viel aus und natürlich das Thema ja, Authentizität und nimmt man das auch ab und glaubt man das auch, dass wir Bergsport leben. Das ist sicherlich, das versuchen wir ja sozusagen auch mit Mitarbeiter, die wir auch in der Außendarstellung bringen, noch stärker abzubilden. Und dann ist es natürlich super, wenn man sagt, okay, man kann in der Mittagspause heute arbeiten. Ja, viele von uns, ein Großteil natürlich auch remote oder werden nie wieder zurückkommen ins Büro. Und dann, wenn man sagt, man hat in der Mittagspause, hat man eben schnell eine Stunde Zeit, um auf den Berg zu springen. Das ist natürlich was, auch für die Mitarbeiter zu halten.
Ich habe jetzt gerade mal parallel geguckt, ne? Ist ja nicht zuzumuten, dass die Franzosen auch Bergzeit sagen müssen. Mountaintime.com ist leider vergeben, aber für 10.000 Euro könnt ihr das noch kaufen. Aber Mountaintime.at wäre frei, FR wäre auch frei. Also da ist die Grundlage ist eigentlich da für die Internationalisierung. Scherz, aber ihr bleibt wirklich bei der Marke Bergzeit, ne? Auch international.
Das haben wir vor, ja. Also ich glaube daran, dass der Markenname unterm Strich sehr wenig ausmacht. Da gibt es auch sehr viel Belege, sehr viel Beweise dafür, dass das so ist. Und es geht um ganz andere Dinge, die man gut machen muss, um in dem jeweiligen Land erfolgreich zu sein. Und das ist eine Riesenherausforderung, ja. Also Internationalisierung ist ein Riesending für uns, weil natürlich unsere Firma von, wir sind einfach Deutsche, ja. Wir denken deutsch, unser Marketing ist deutsch, unser Einkauf und so weiter, alles, was damit zu tun hat. Und das wird natürlich schon eine Riesenherausforderung, dann länderspezifisch aufzutreten und das signifikante Marktanteile auch zu gewinnen. Wir haben einen großen Vorteil, natürlich unsere stärksten Märkte sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die sind deutschsprachig und da können wir relativ ähnlich natürlich auftreten. Und das ist natürlich, sag mal, die wichtigsten Regionen in Europa, die wir haben für Outdoor-Sport. Und von dem her ist das eine gute Basis, und dem wir auch natürlich Geld verdienen können, um auch die Internationalisierung vorantreiben zu können. Weil es ist anders, wie man natürlich, heute hat man natürlich sehr viel Investorengeld auch in E-Commerce. Und die vielleicht auch über Jahre kein Geld verdienen müssen, um Marktanteile zu erringen. Das haben wir nicht, die Situation. Wir sind ein ganz klassisches, bodenständiges Familienunternehmen, was gut ist und was sehr gesund ist und das Ganze auch gut planbar macht. Aber manchmal sind die Schritte dann vielleicht auch gerade international nicht ganz so schnell, wie man das vielleicht auch aus anderen Unternehmen kennt. Aber das ist auch nicht schlimm. Wir gehen da unseren Weg und sind dafür erfolgreich.
Nichtsdestotrotz, auch du hast, glaube ich, die Devise ausgegeben, dass ihr Europas Nummer 1 werden wollt.
Ja, Europas Nummer 1 für Bergzeit, ja. Und wir wollen relevanter Player sein, ja. Also deswegen meinte ich vorher auch in allen Kontaktpunkten, alles, was damit zu tun hat, wir wollen da die höchste Relevanz sehen. Ja.
Das ist natürlich super sympathisch und charmant, auch erstmal dieses Understatement, bei dieser Zielgruppe zu bleiben, in diesem Bereich zu bleiben, hauptsächlich Dach mit eben Perspektive Europa. Nichtsdestotrotz reizt es dich manchmal nicht, dieses Konzept, durchaus das überzeugende Konzept, was ihr habt, zu transferieren in ganz andere Märkte in dem Bereich. Südamerika gibt es wahrscheinlich auch unglaublich viele bergsportaffine Kunden.
Nein, ich glaube nicht. Nee, tatsächlich nicht. Weil, also ich glaube, der europäische Markt ist groß genug und da haben wir genug zu tun. Wir glauben ganz fest an Fokus auf bestimmte Bereiche. Und wir müssen ja schauen, mit den Ressourcen, die wir uns zur Verfügung stehen, die müssen wir sinnvoll einsetzen. Und das schaffen wir nur mit Fokus. Wir haben hier Riesenhausaufgaben zu machen, Riesenchancen, Dinge gut zu machen. Wir haben große Chancen, auch in der Marktsituation, die wir uns befinden, als einer der Marktführer in Europa, dass wir Dinge bewegen können. Also ich denke nochmal an das Thema Nachhaltigkeit, dass wir Einfluss haben auf Produkte, die Kunden kaufen sollen, sie besser zu beraten. Also ich glaube, in diese Richtung gedacht, da haben wir für uns alle, das ist viel wertvoller für uns alle, als jetzt in Märkte zu gehen, die vermeintlich einfach sind wie Südamerika oder woanders, nicht auf Europa.
Auch das ist eine charmante Botschaft. Martin, alles Gute für eure Strategie und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, war sehr nett und euch alles Gute.
Ja, danke schön auch von meiner Seite.